wenn du Pilze nimmst und guckst den Film, dann geht's richtig ab. Die Farben, die Bewegung, die Figuren, die Musik, das ist alles so ein Dreamscape-Ding. Und das habe ich ausprobiert.
Das ist jetzt ein Twist, das ist ein guter Twist.
Kann sagen, dass das sehr viel Spaß gemacht hat.
Heidiho, liebe Welt da draußen,
wir sind wieder
Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig.
Und ganz weit weg, ich musste mich nämlich letztens erst verteidigen, dass ich keiner aus Leipzig bin. Ich bin Wessi.
Wir nehmen alle auf. Ich bin ja auch gebürtiger Wessi.
Also ich weiß, aber die Leute irgendwie nicht. Ich wurde wirklich von zwei Leuten angesprochen, die gesagt haben, sitzt ihr dann da immer zusammen? Ich sage, nein, wir sind total weit alle auseinander. Ich vergesse auch andauernd, wo Sandro wohnt, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei Lingen oder so. Ne?
Ich sag immer an der niederländischen Grenze, weil ich den Ort auch immer wieder vergesse.
Ja, siehst du. Ja. Also.
Aber schön, dass wir hier heute so eine richtig schöne Westfolge haben. Das ist doch mal was.
Zack, gleich wieder. Hier ist der Fettnampf. Bitte treten Sie hinein.
Und die Hörerzahlen sind gestorben. Aber wen ihr schon gehört habt, ist auf jeden Fall heute unser schwedischer Gast, Herr Nströs. Mo Nströs.
Hatten wir ja länger ja keine mehr, also insofern Chapeau.
Ich habe seit 3 Tagen nicht mehr schlafen können, um diesen Gag machen zu können. Ist wirklich, Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja.
Wir haben heute, wir sind natürlich Mo Stevenson, wie Sandro das so schön zusammengefasst hat, heute für euch hier am Start, um ein paar Dinge durchzuprügeln. Wir haben ein Programm, das ich glaube auf jeden Fall unterschiedlicher nicht sein könnte. Vor allem habe ich, glaube ich, nur Filme dabei, die dich absolut überhaupt nicht jucken. Ich finde das super.
Ja.
Aber ich probiere es natürlich trotzdem, dich da irgendwie von zu überzeugen, von dem einen oder anderen.
Weiß ich bei mir ja auch nicht, aber es ist eine der Folgen, die wir früher mal hatten, indem wir uns nämlich einfach gegenseitig Sachen pitchen, weil ich habe nichts von dem gesehen, was du hast, und du hast nichts gesehen von dem, was ich habe, bis auf unseren Schlussfilm. Den tun wir ans Ende nicht, weil er der geilste ist, sondern weil wir den beide gesehen haben.
Genauso ist. Wir verraten auch noch nichts, worum es geht.
Nee, das machen wir nicht.
Aber wir könnten ja jetzt hier mal mit so einem richtig schönen Mord einsteigen. Ja. Wie macht man das denn? Du kennst dich doch da aus. Du wolltest doch früher mal Auftragskiller werden.
Ja, wollte ich. Also Vampir oder Auftragskiller der Mafia. Tja, was hat wohl geklappt? Wir werden es nicht erfahren. Ja, der Regisseur Robert Hammer hat 1949 einen Film gemacht, der heißt Adel verpflichtet. Das ist einer von diesen Schwarz-Weiß-Filmen, Comedy-Filmen, die wirklich jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie gesehen hat oder Anteile davon gesehen hat, weil das ist einer der Filme, die auch sehr regelmäßig immer wieder mal, als es noch normales Fernsehen gab, wiederholt wurden. Jetzt müsstet ihr schon aktiv bei Prime gucken.
Wir hatten früher ein Brettspiel, das hieß Adel verpflichtet. Das kennst
du. Nee, das kenne ich nicht, nein. Im Jahr 1999 wurde der dann auch auf Platz 6 der besten britischen Filme aller Zeiten gewählt und war auch für den Goldenen Löwen damals in Venedig nominiert. Warum sage ich das? Weil es jetzt ein nutzloses Kack-Remake gibt von diesem hervorragenden, schönen Film. Und weil das nicht reicht, dass man ein nutzloses Kack-Remake macht, nimmt man sich auch noch die nutzloseste Kack-Karotte und setzt sie in die Hauptrolle, nämlich Glenn Powell. Glenn Powell kann nicht besonders viel und das macht er leider sehr oft. Irgendwer hat gedacht...
Glenn Popel.
Ja, Glenn Popel, der schafft sich ja, und das ist ja gut für mich, der schafft sich ja gerade selber ab. Weil der in so viel drin ist, sind die Leute schon so genervt, dass dieser Film so hart an der US-Kasse auf die Schnauze fällt. Also es interessiert halt keinen Schwanz und der kann den Film alleine nicht tragen. Das gibt der nicht her. Hier sehen wir auch noch Margaret Qualley, Jessica Henwick und in einer Mini-Rolle meinen Freund Ed Harris. Das rettet das aber alles nicht. Es ist im Grunde dieselbe Geschichte wie damals. Und man kann denen das ja nicht übel nehmen, dass sie ein Remake machen. Ich meine, das ist schon also Adel verpflichtet ist schon eine kleine britische IP. Und dann dachte sich jemand, oh, das ist doch gut, wenn wir das einfach ein bisschen länger machen und in die gegenwärtige Zeit rübertragen. Und dann suchen wir uns irgendwie ein kleines Studio, das das macht. Ja, A24 war beteiligt und hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben, von dem sie nichts wiedersehen werden. Die müssen auch aufpassen, dass sie sich nicht abschaffen. Das ist natürlich schade.
Weißt du, an was mich das erinnert mit dieses Geld werden sie niemals wiedersehen? Kennst du diesen kleinen Clip von South Park, wo, weiß nicht, wer das ist, Stan Geld anlegen will bei der Bank?
Nee, kann ich jetzt nicht sagen.
Das ist, es ist großartig. Sein Vater möchte ihm beibringen, wie man Geld nachhaltig anlegt und geht mit ihm zur Bank. Und er geht dann so ganz alleine zum Schalter und sagt, ja, ich habe hier $100 und ich möchte, mein Vater möchte mir zeigen, wie man das nachhaltig anlegt und machen Sie mal was. Und er so, ja, ich nehme hier ein irgend so einen Fonds und dann und jetzt, ich lege das jetzt hier an und es ist weg. Wie? Es ist weg. Ja, das Geld ist weg. Ja. Und dann wird das noch so 2-3 Mal auf die Spitze getrieben, weil direkt nach ihm kommt dann noch so eine alte Dame, die da halt schon lange Kunde ist und die dann auch sagt, sie will mal gucken, wo ihr Geld ist. Und dann sagt, oh, ich guck mal, wo ihr Geld ist. Und es ist weg. Ja. Und so ungefähr fühlt sich das gerade an hier.
Ja, so ist es ja leider auch. Die haben sich halt gedacht, es ist eine Bombenidee, Glenn Powell, das ist ein heißer Kandidat, die Leute mögen den, Margaret Qualley mögen die Leute auch und generell die Geschichte hier neu zu erzählen, ja, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, in der realen Welt angekommen und viele Leute haben ja, auch wenn ich das oftmals bestreite, aber es gibt noch sowas wie Urteilsvermögen und Geschmack und das wirft halt dann dieses ganze Gesamtpaket total aus der Reihe, weil Powell kann schon das hier meinetwegen spielen, diesen Typi, der Widerwillen quasi zu einem psychopathischen Killer wird. Und im Trailer ist das alles geiler als nachher im Film. Das ist auch einer von diesen Gier nach Luxus-Filmen, die ich einfach irgendwie überhabe, weil wir wissen, dass am Ende dabei nichts rauskommen kann. Er ist 110 Minuten lang und damit so ungefähr so 40 Minuten zu lang. Und ich hatte auch reichlich Zeit zum Nachdenken, angesichts der nicht enden wollenden Krämpfe, die ich im Bauch hatte, weil es so schlecht ist. Und also die Idee ganz kurz mal erzählt, die Mutter von Glenn Powell gehört einer sehr, sehr reichen Familie an, aber weil sie sich halt beim Knattern ein Kind andrehen lassen, hat Vater gesagt, ja, das geht nicht, wir müssen dich hier leider aus dem Haus werfen. Wir enterben dich nicht. Aber du kriegst keine Hilfe mehr und du musst das Haus sofort verlassen. Und sie ist eine sehr taffe Frau gewesen und wusste schon in jungen Jahren, nee, ich behalte das Kind und ich mache das schon, ich kriege das alles hin. Das ist gar kein Problem. Und irgendwann holt das Leben sie ein, sie wird sehr, sehr schwer krank. Und Zeit seines Lebens hat der Kleine immer gehört, dass er von einer sehr guten Familie kommt. Und dass er nicht enterbt wurde. Das ist halt ganz wichtig hier, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Er ist zwar der Letzte in der Erbreihe, aber er ist nicht enterbt worden. Das heißt, wenn die denn mal alle tot gehen, dann kriegt er Geld. Und genau darauf weist ihn seine Jugendliebe, gespielt von Margaret Qualley, einmal hin. Margaret Qualley spielt hier ein junges Mädchen, das damals schon Geld hatte. Und die haben sich als Kinder kennengelernt und haben eine abstoßende Faszination füreinander. Und sie wird dann natürlich was in der Welt des Geldes und er wird halt eben nichts, weil ne, vertrieben, verstoßen. Sie treffen sich dann aber als Erwachsene wieder und dann sagt sie ihm, na, wie weit bist du noch weg von deinem Erbe? Weil sie das als Kinder mal einmal besprochen haben, dass da noch etliche Leute vor sind. Und dann sagt sie, okay, dann melde dich bei mir, wenn du die alle um die Ecke gebracht hast. Und dann macht's auf einmal, sieht man eine große Glühbirne über den Kopf von Glenn Powell. Oh.
Und dann metaphorisch oder in echt?
Ja, metaphorisch. Und dann sollte eigentlich der Spaß beginnen. Dann sollte eigentlich eben diese im besten Fall rabenschwarze Komödie irgendwie Einzug halten, wo wir dann sehen, dass er die ganzen Leute einen nach dem anderen ausknipst. Das passiert aber nicht. Also wir fangen an mit dem unsinnigsten aller Morde, nämlich der Sohn von jemanden, 17 soll der sein oder so, ist halt ein Volldummi und sagt dann, mit dem kann ich anfangen, weil, der macht immer Party, der trinkt viel zu viel, der ist immer ganz oft auf dem Boot und das ist auch der Tod, den wir da im Trailer sehen, wo er ihn mit dem Anker irgendwie ins Wasser wirft. Der Gag dabei ist nicht, dass er den umbringt, sondern der Gag dabei ist, dass wir alle wirklich glauben sollen, dass Glenn Powell jünger ist als der. Wir sehen den Familienstamm bauen und Glenn Powell ist der Jüngste und alle anderen sehen viel jünger aus als er. Also, wo ich auch mal, warum tut ihr da Jahreszahlen hin? Egal. Er bringt also, das ist die Idee, er bringt die jetzt halt um. Seine Mutter hat ihm ja auch diesen Rat gegeben, quasi, ne, kämpf für das, wo du herkommst, für dein Recht, bla bla bla. Und der Weg an die Nahrungskette ist natürlich dann schwierig. Du musst halt einen nach dem anderen umbringen. Und das wäre halt der geckige Teil. Wäre da nicht das Problem, dass du ständig den Druck rausnimmst? Wir sehen eben nicht Montage an Montage und Kill und witzig und Fun, sondern wir sehen irgendwie ein oder zwei, ich habe schon wieder halb vergessen, und dann kommt wieder eine irre lange Dialogstrecke über Gefühle und über, dass man vielleicht in der Welt auch was werden kann, wenn man das alles nicht hat, und ist das denn richtig, was ich hier mache? Und also, wir werden hier gezwungen, uns mit Beckett, so heißt der Charakter von Glenn Powell, hier zu solidarisieren. Ja, der als Mann dargestellt wird, der die ganze Zeit ums Überleben kämpft, aber das ist halt gar nicht wahr. Seine Mutter hat super für ihn gesorgt. Er ist halt nicht reich, aber sie hat ihn anständig erzogen. Er hat einen guten Job, er verdient Geld. Er ist halt einfach dann nur ein gieriger kleiner Ficker, weil er die andere Frau da wegknattern will, die ohne Geld ihn nicht ranlässt. Und das ist die Geschichte. So, schaut den nicht. Der ist... Also ich gebe dem vielleicht noch 4 Wochen, dann ist er auf dem Streamer, wenn überhaupt. Und ihr braucht auch keine 13,99 dafür bezahlen, sondern wartet einfach wirklich diese 4 oder 5 Wochen, dann wird er auf dem Streamer landen, weil den guckt halt exakt niemand. In Deutschland läuft er bei uns im Kino, läuft er exakt einen Tag, Ende des Monats. Und es ist halt eben keine echte Satire, die suchen wir vergebens. Es ist dieses Reichenfresserei-Game, aber leider nicht lustig. Schaut lieber das Original, habt ihr viel mehr Spaß.
Ja, ich meine, wer Beckett heißt, der hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Also da fängt's ja schon mal an. Und zweitens, ich habe nebenbei den Trailer laufen gehabt, weil ich tatsächlich noch nie einen davon gesehen habe. Ich bin ja eigentlich ein großer Trailerschauer, aber der hat mich halt irgendwie nie so richtig angesprochen und hab diesen Kill gesehen mit dem Anker. Und der Typ, der ist ja nicht wirklich, der ist nicht 5 oder 10 Jahre jünger, der ist 20 ja. Jahre jünger als er.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Das ist auch... Ich finde das immer wieder super, wenn die vor allem in Hollywood immer so Castings machen, wo diejenigen, die Rollen besetzen, im Schnitt so 10 bis 15 ja. Jahre älter sind, als die Rollen, die sie halt darstellen sollen.
Das, und dafür gibt es halt auch überhaupt einfach keinen Grund, weil es sind auf dem Weg zum Geld, sind noch genug Leute da, da kann ruhig einer unter dir sein. Das macht nichts, weil der lebt ja schon im Geld, der ist ja nicht verstoßen worden.
Ich würde dir wünschen, ja, dass du die Fähigkeit hast, die Protagonistin meines Films, die ich jetzt bespreche, hatte. Und zwar, dass du durch die Zeit springen kannst zurück, um das rückgängig zu machen und dann was anderes zu schauen. Mhm. Zeit besser zu nutzen. Mhm. Denn ich steige jetzt mal in den Animationstrain ein.
Ach.
Tschu, tschu, tschu. Und bespreche das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Das ist ein Anime aus dem Jahre 2006. Seitdem der draußen ist und seitdem der auch damals sehr viel Lob und Anerkennung bekommen hat, sehr viele Fans hat, wollte ich den immer schon mal sehen. Und es hat sich halt irgendwie nie ergeben. Und jetzt gibt's den doch abgefahrenerweise auf RTL Plus. Und jeder hat ja ein RTL Plus-Abo, also von daher ran da an die Buletten.
Jeder hat das,
Gedreht ist das Ganze von Mamoru Hosoda. Der hat seit diesem Film wirklich nur richtig gute Animes gemacht, also die sehr gute Kritiken bekommen haben. Ich habe auch einen weiteren davon schon gesehen, und zwar Bell. Den habe ich vor einiger Zeit auch mal besprochen. Und wenn ich jetzt Berg wäre, würde ich euch auch sagen, in welcher Folge das war. Ich kann euch aber noch mal sagen, das war diese, ich nenne es ja jetzt mal moderne, die Schöne und das Biest-Variante mit Social-Media-Kritik verbunden und auch recht annehmbarer Musik. Das war ein toller Film. Und auch das hier ist ein toller Film, allerdings absolut überhaupt nicht für Mo. Also der kann jetzt erstmal ganz kurz wegdösen, weil ich glaube, rein von der Thematik, beziehungsweise um das, was es im Kern geht, schon. Aber das spielt halt alles in der Highschool und ist halt auch so ein bisschen so mit erster Liebe und mit dem und nicht mit dem und so. Und das ist alles sowas, wo Mo ja immer schon so ein bisschen Herzschmerz, aber nicht in positiver Art und Weise bekommt, sondern eher so Richtung Herzinfarkt. Deswegen kann er hier eigentlich, wie gesagt, vielleicht doch einfach mal ganz aufmerksam zuhören, vielleicht findest du ja doch einen Crewman, der dich irgendwie dabei behalten lässt. Also es geht um Makoto, das ist eine Schülerin, die durch Zufall ja, so eine Art Zeitreise-Device findet und dann durch Sprünge in der Zeit zurückreisen kann. Also das geht dann immer so Stunden oder mal einen Tag oder so. Also viel mehr geht das halt nicht. Und wie das halt in solchen Filmen ist, bemerkt sie dann, dass sie halt so kleine Dinge verändern kann. Und das ist dann immer ganz toll. Also wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat, dann kann man den nochmal ausbügeln. Aber irgendwann haben diese Eingriffe dann natürlich größere Konsequenzen und Dinge, die sie dann... ich sag mal, die erste richtig große Sache, die sie verhindert, ist ihren eigenen Tod. Mhm. Ja. Sie fliegt praktisch vor eine Eisenbahn und bevor sie halt getroffen wird, weil sie halt in der Luft ist und diesen Sprung macht, geht sie halt in der Zeit zurück und irgendwann gipfelt das halt da drin, dass dann an der Stelle andere Leute halt sterben. Und sie muss das halt alles wieder in Ordnung bringen und wie gesagt, das ist dann noch so ein bisschen verwoben mit so einer Highschool- Romanzen-Story und das im Anime-Format, da weiß man ungefähr, wie der Film halt abläuft. Mhm. Warum ist er trotzdem toll? Weil ich finde, dass das auf jeden Fall eine ganz charmante Zeitreisekomödie ist. Ja, es macht Spaß, es ist gut animiert und ist auf jeden Fall was ich dem geneigten Anime-Fan, wenn er sie sowieso schon gesehen hat, weil, wie gesagt, der Film hat einen relativ hohen Stand so in der Anime-Community noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall empfehlen kann. Also ich fand den kurzweilig, kein Film, den ich nochmal schauen werde, aber es war auch keine Enttäuschung.
Mhm. Ja, ist nichts für mich, aber muss ja auch nicht. Und du hältst den Zug immer in Fahrt.
Ich, auch in dieser Folge noch.
Ja, ich nochmal. Oh, guck an, das ist ja. ein Double Whammy sozusagen. Ja, ich hab's halt einfach nicht mit Animes. Ich habe so ein paar Klassiker, die ich immer gerne gucke, immer wieder auch mal. Aber das sind wirklich eine Handvoll. Ja.
Nö. Vielleicht kann ich dich von dem nächsten, der dann gleich kommt, überzeugen, weil das geht auf jeden Fall mehr in deine Richtung.
Den habe ich auch gesehen tatsächlich.
Ach so.
Den kenne ich, weil der hat einen Ruf. Der hat einen Ruf. Und,
da soll ich den gleich hinterher schieben?
Ja, schieb doch einfach hinterher. Wir sind ja hier locker flockig und frei.
Wir sind locker flockig unterwegs, ja. Und schieben uns jetzt hier mal so eine richtig schöne gegrillte Paprika auf den Grill. So heißt nämlich der Film Paprika. Das ist auch so einer, der ist auch aus 2006, also gleicher Zeitraum. Und das war auch noch die Zeit, wo ich die Animania gesammelt habe. Kennst du die? Das ist hier so eine Anime-Zeitschrift. Ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt, hatte ich Tonnen davon zu Hause rumliegen und habe mir die damals über eBay und Co. ersteigert und habe in 90% der Dinger nicht einmal reingeschaut. Aber Paprika war auf jeden Fall einer der Filme, der damals auf dem Cover war und der halt auch schon, wie du sagst, ein bisschen Staub aufgewirbelt hat, ist von Satoshi Kon. Der ist leider schon verstorben. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, sogar sein letzter Film. Genau, danach gab es nur noch eine Fernsehserie, wo er als Autor was gemacht hat. Und Satoshi Kon hat auch Perfect Blue als Regisseur zu verantworten. Und das ist so sein, ich glaube, bester Film, wenn man so sagen kann. Den habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber der steht noch auf meiner Liste. Aber jetzt geht's ja um Paprika. Und warum hat Paprika diesen Ruf? Weil das so ein bisschen Inception als Anime ist, nur völlig abgefahren und konfus. Also es geht um ein Gerät, das entwickelt wurde, mit dem man Träume beobachten kann und dort auch eingreifen kann. Und dieses Gerät wird gestohlen und dann entwickelt sich so eine Dynamik, wo man irgendwann nicht mehr genau weiß, wer jetzt bei wem in einem Traum ist und wo der Traum auf die Wirklichkeit übergreift. Und das ist wirklich ein ganz großer Mindfuck, bei dem man, wie gesagt, am Ende wusste ich nicht mehr, wo oben und unten war. Es war halt schön anzusehen, aber storytechnisch konnte ich dem wirklich nicht mehr folgen. Vielleicht ist das auch so ein Film, den man 2-3 Mal gesehen haben muss, um da irgendwie nach dem ersten Mal zu wissen, was einen erwartet und zu versuchen, das irgendwie nachzuvollziehen und dran zu bleiben. Aber ich fand es schon sehr konfus, optisch interessant, aber ja, am Ende irgendwie schwierig. Ich weiß nicht genau, was du für Erinnerungen noch an den Film hast.
Warum habe ich den überhaupt geguckt? Weil ich ja gerade gesagt habe, Animes sind nicht so mein Ding. Ich habe den geguckt, weil viele Leute gesagt haben, wenn du Pilze nimmst und guckst den Film, Dann geht's richtig ab, weil der ganze Film auch, also die Arbeit, die hier Madhouse gemacht hat, ist wie so ein halluzigener Trip. Die Farben, die Bewegung, die Figuren, die Musik, das ist alles so ein Dreamscape-Ding, dass du, wenn du dann der ein oder andere nimmt Pilze, legales LSD oder trinkt einfach, dass es dann halt einfach nochmal eine richtige Hammerwirkung war. Und das habe ich ausprobiert.
Das ist jetzt ein Twist, das ist ein guter Twist.
Ich kann sagen, dass das sehr viel Spaß gemacht hat, dass es echt ein weirdes Ding ist. Und wenn man in irgendeiner Form Microdosing betreibt, dann kann man sich das vielleicht mal zu. Aber da eignen sich allerhand Animes zu tatsächlich. Aber dieser hier besonders, weil die Farben knallen nochmal anders. Also mein anderer Lieblingsanime ist ja Akira. Und der ist halt eher, der hat eher einen grauen, ja, es wirkt wie so ein grauer Filter, der da oben drüber liegt, so ein bisschen. Und das gibt's ja halt nie. An keiner Stelle gibt's ja irgendwas Graues. Hier ist alles Batsch ins Gesicht und auch laut durch die Musik. Und ja, ich fand den gut. Den fand ich wirklich gut.
Ja, also der hat auf jeden Fall was. Also der ist sehr speziell. Mhm. Und wenn man diese Erfahrung machen möchte oder einen das jetzt anspricht und das dann vielleicht auch noch in der ganz speziellen Herr Nströs Pilze-Version, dann...
Ich möchte hier natürlich nicht, also ich rufe hier ganz eindeutig nicht dazu auf, dass ihr Drogen nehmt, sondern das sind ganz legale Dinge. So, wollte ich
ganz legale Dinge, natürlich.
Ja. Anyway, ja, also.
Champignons, Steinpilze, Pfifferlinge, sowas
halt. Was du im Garten findest, ganz genau. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ich kann halt auch nicht mehr dazu sagen. Und ihr habt ja auch schon gemerkt, so handlungstechnisch ist das tatsächlich schwierig. Das kann man einfach nicht in Worte fassen, man muss es gesehen haben. Und in diesem Sinne steige ich jetzt auch aus dem Anime-Train für heute wieder aus.
Ja.
Und begebe mich wieder in reale Gefilde. Ja. Und in diesem Fall...
Da reden wir dann jetzt mal ganz schnell über einen Filmemacher, von dem wir ganz bald gar nichts mehr hören werden. Und deswegen,
Ich suche mir Schnellschutz.
Ja, müssen wir uns beeilen. Rick Roman Vaughn hat das Kunststück vollbracht, was, glaube ich, soweit ich das weiß, vor ihm noch nie einer vollbracht hat. Er hat nämlich zwei der schlimmsten Boxoffice-Gurken innerhalb eines Monats zu verantworten. Über eine habe ich schon geredet, nämlich Greenland 2 Migration, ja. Warum krabbeln die über die Schlucht und kommen zurück? Keiner weiß es, bis heute nicht. Der stinkt dermaßen ab am Boxoffice, den will wirklich niemand sehen. Also ja, der hat auch seine irgendwie 50 Millionen jetzt eingespielt, aber der hat auch 50 oder 60 gekostet ohne Marketing. Also insofern wisst ihr, wovon ich rede. Und weil das nicht langt, hat er auch noch Shelter zu verantworten, den neuen Film mit Jason Statham. Da kann er vielleicht nichts für, weil Jason hat ihn direkt angerufen und da konnte er halt nicht Nein sagen. Und Lesen gehört vielleicht nicht zu seinen bevorzugten Dingern, weil sonst hätte er ja das Drehbuch von Greenland gelesen und das auch nicht gemacht. Aber ist egal. Das hat er halt jetzt halt eben gemacht. Und man kann ja Jason Statham vorwerfen, was man will, aber der kennt halt seine Fans. Der gibt denen, was die wollen. Es reicht halt nun mittlerweile nicht mehr. Shelter ist auf jeden Fall ein Film, der auf dem Streamingdienst nachher wirklich gut laufen wird, vielleicht sogar Geld einspielen wird. Im Kino tut er das nicht. In seinem neuesten Film spielt er, halte dich fest, total neu, einen ehemaligen Supersoldaten.
Das kommt jetzt aber aus dem Nichts.
Ja, und der wird von seiner gewalttätigen Vergangenheit gequält. Ja, und deswegen hat er sich zurückgezogen auf eine Mini-Insel, auf der er nur lebt, mit einem Leuchtturm, der nicht funktioniert. Und es gibt ein paar Leute, die das wissen, weil er kriegt dann wöchentlich Nahrung zugeschoben per Boot. Anders geht es nicht. Aber da kämpft er. Wir sehen halt seinen Alltag. Sein Alltag ist total langweilig. Er hat keine Geräte jeglicher Art, sondern er sitzt da, liest, malt ab und zu und presst Blätter in Büchern. Das ist so sein Alltag. Und er wird natürlich gezwungen, wieder zu den Waffen zu greifen. Wer hätte das gedacht? Das ist die Ausgangslage für jeden Jason Statham-Film, in dem er mitspielt. Das ist auch gut. Und damit er nicht durcheinander kommt, heißt sein Charakter in diesem Film auch Mason. Kann er sich gut merken. Wenn irgendwer mit Aisen angesprochen wird, dann ist er es. Obwohl, wir wissen ja jetzt auch, Jason Statham wird gerne nur angesprochen. Er sorgt auch dafür, dass er am Set immer irgendwie der Wichtigste ist. Das ist nichts Neues und dieser Film ist halt auch nichts Neues. Shelter ist total formelhaft inszeniert, eben von Rick Roman Vaughn, den wir dann ganz bald nicht mehr sehen werden. Und das kriegt halt starke Risse. Also wir haben ja auch über Beekeeper geredet. Aber Beekeeper zum Beispiel hat über 160 Millionen eingespielt. Auf einem Niveau, auf einem Geldniveau von so um die 40. Und das waren immer, deswegen waren die Statham-Filme immer Erfolge. Der liegt eigentlich immer so zwischen 30 und 45 Millionen. Und dann macht er plötzlich einen Turnaround von 90, 100, in dem Fall 160. Wir können ja vom Beekeeper halten, was wir wollen. Ich hatte ja meinen Spaß damit. Aber der hier, also hier haben sie sich gedacht, wisst ihr was, das läuft ja so gut, da lass doch einfach mehr Geld ausgeben. Hä? Was ist das für eine Rechnung? Das ist ja wieder mein Geld ist weg Rechnung. Ja, genau so ist es halt. Der hat halt mehr gekostet und spielt es halt gar nicht ein. Die Geschichte ist total egal. Also irgendwie bei einer dieser Bootstouren, wo er Essen kriegt, ist ein junges Mädchen dabei. Warum? Keiner weiß es. Die macht ihm ein Geschenk. Warum? Keiner weiß es. Er ist aber ein total eiskaltes Arschloch. Er lässt das Geschenk im Regen, im Sturm vor der Tür stehen, weil er will keinerlei menschliche Bindung mehr haben, weil wahrscheinlich, ne, sein gequältes Ich einfach alle sterben in seiner Nähe. Es kommt dann zu einem Unglück. Das Boot kommt an einem Tag, wo es nicht hätte rausfahren sollen. Es ist super windig und dann kennt er das Boot und beide plumpsen ins Wasser und der Bootsfahrer, der ersäuft und das kleine Mädchen, das überlebt, weil er sie rettet. Jetzt sitzt er auf dieser Insel, von der außer diesem Bootsfahrer wohl keiner weiß, dass er da hockt, und diesem jungen Mädchen, und hat dieses junge Mädchen, und dann fliegt er die erstmal, und das sehen wir in so einer Montage, dass sie erst ein bisschen zickig ist und dann wird es immer ein bisschen besser und dann malt sie irgendwann den Hund, der ganz lieb ist, bla und blub. Und es stellt sich dann halt eben raus, dass er muss halt Verbandsmaterial besorgen, er muss also mal aufs Festland, er hat also selber ein Boot, warum er die Troller dann nicht einfach mitnimmt und irgendwo hinstellt, weiß kein Mensch, aber er lässt sich halt leider von einer Videokamera filmen. Und dann geht natürlich der super Alarm los. Hier ist Hans, den suchen wir doch schon so lange. Und dann kommen die Böswächte. Das ist der Film. Wie der ausgeht, wisst ihr auch alle. Das ist alles Quatsch. Jede Wendung ist vorhersehbar. Und das soll wahrscheinlich auch so sein, weil wir hatten, hatte ich die Freude, dass ich wieder bei einem Gast, also zu Gast sein durfte in einem anderen Podcast. Und da haben wir über Untertitel geredet. Und ich habe ein Problem damit, Untertitel zu gucken. Und es gibt ja eine Serie, Narcos mit Namen, die hat das ja gesagt, das ist uns egal. Wir lassen die hier mit in Originalsprache reden, damit ihr diese Untertitel lesen müsst, damit ihr nicht am Handy rumdaddelt. Und wir haben ja dieses Thema, Filme werden jetzt so gemacht, dass wenn du am Handy bist, kannst du den Film trotzdem gucken, weil dir wird immer wieder erzählt, was passiert. Hier haben sie gesagt, nee, das ist viel zu viel Exposition Dump, das machen wir nicht. Wir machen einfach den Film so vorhersehbar, dass du halt dabei einfach auch eine Pizza backen kannst und hörst es als Hörspiel und weißt genau, was du da alles siehst. So ungefähr ist das. Die Kämpfe sind gut. Also das kann man ihm nicht vorwerfen. Der Filmemacher war früher mal Stuntman, der weiß doch schon, was er macht. Und das junge Mädchen spielt auch gut. Der nehme ich das ab und die nervt auch überhaupt nicht. Das Positivste, was man noch sagen kann, ist diese Hütte und diesen Leuchtturm, den die gebaut haben auf dieser Insel für den Film, haben die hinterher 1:1 abgebaut und der wurde dann in Hamnet benutzt. Also Recycling funktioniert, weil es dieselbe Kunstabteilung war, die an dem Film gearbeitet hat. Und die haben die Dinger einfach andersrum zusammengesetzt und dann hatten sie eine von den schäbigen Hütten in Hamnet. Und das ist ja auch was Positives, würde ich sagen.
Das ist doch mal ein nachhaltiger Trend, den es wahrscheinlich in Hollywood noch nicht so oft gibt.
Ja, vermutlich, ja. Ja.
Vermutlich. Schön, ja, ich weiß nicht, auf der einen Seite sprechen mich ja diese stumpfen Statham-Filme schon irgendwie an, aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es ist halt seit Jahren ja auch immer nur das Gleiche so, ne? Und irgendwann ist halt die Schwankung auch einfach zu groß. Also weil da halt, du kriegst keine guten Writer, du kriegst keine guten Regisseure, dann pumpst du vielleicht doch, aus welchen Gründen, du hast ja gesagt, dann trotzdem Geld rein und am Ende kommt aber trotzdem beschissener Film bei rum. Und es ist irgendwie immer so Hit or Miss und irgendwie klingt das jetzt auch.
Ja, das Hauptproblem hier.
Sehr mittelmäßig.
Das Hauptproblem, wenn wir es mal im direkten Vergleich nehmen zum Beekeeper. Und Beekeeper ist, versteht das bloß nicht falsch, ist halt kein guter Film. Aber Beekeeper ist halt eben so doof und so drüber und durch One-Liner dann halt wieder geil, dass man den einfach gucken kann, wenn man sagt, das ist einfach unfassbar, wie quatschig das ist. Und man kann auch ein Trinkspiel draus machen, jedes Mal, wenn Bienen erwähnt werden, etc. und sowas. Das fehlt hier halt alles. Der hier ist halt ernst. Die nehmen das alles sehr, sehr ernst. Und immer dann, wenn ein Statham-Film sich ernst nimmt, ist der zum Scheitern verurteilt, weil das ist nicht die Idee hinter seinem Charakter. Also, das könnten alles Das wäre ja besser, wenn es alles derselbe Charakter wäre, der einfach, weißt du, wir sehen dem bei einer Entwicklung zu. Da war er noch lustig und hat ganze Häuser in Brand gesetzt und die Scammer verprügelt mit dem Telefon. Und dann ist er plötzlich ganz deprimiert, weil er so brutal ist. Naja, aber ich habe gleich noch so einen Gangster, der nicht mehr Gangster sein will. Der möchte nicht mehr die Leute hauen. Und in einem ganz anderen Film, nämlich Nick, Mike und Alice. Und dieser Film ist kackfrech einfach auf Disney erschienen. Schwupps, da war er. Ich habe nichts davon gewusst. Ich habe nur Vince Vaughn gesehen und James Marsden auf dem Cover und habe mir gedacht, ja, komm, das gucken wir heute. Bevor wir lange rumsabbeln, und das kennt ihr ja auch, was gucken wir heute? Ah, wir können das. Und dann hast du nachher so 10 Blu-rays vor dir liegen und dann nimmst du doch keine. Haben wir es einfach angemacht. Und das ist, und jetzt halte dich fest, ein schöner kleiner Zeitreisefilm. Das ist übrigens auch kein Spoiler, nicht, dass ihr mich jetzt wieder hasst. Das sieht man im Trailer damit. Das ist schon der Aufhänger. Also, ich wusste das nicht. Wir wussten es beide nicht, als wir den Film angemacht haben. Insofern waren wir da hoch erfreut, als das dann rausgekommen ist. Der Film fängt an mit so einer kleinen Musiknummer. Wir sehen Ben Schwartz, den durchgeknallten Knackvogel, wie er ein Liedchen trällert. Und zwar Why Should I Be Worried von Billy Joel. Und das tut er in so einem Keller, wo er dann irgendwie programmiermäßig gerade was reinhackt in seinen Computer und so ein bisschen, ich bin ein Genie, und singt und la 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 la. Und dann geht irgendwie eine Tür auf und er sagt, nein, bam, und dann wird er erschossen. Das ist das Erste, was wir sehen. Und dann ist ein Cut und wir beginnen mit einer Party. Jimmy Boy, gespielt hier von Jimmy Tatro, der ein bisschen so Marky Mark mäßig spielt hier, kommt aus dem Knast zurück. Der war 6 Jahre im Knast und ist der Sohn vom Verbrecher Boss Sosa. Der wird hier super gespielt von Keith Davids. Also der hatte Spaß, das kann man sehen. Und bei der Party und generell, der Sohn ist wieder da, hat der Vater Rache geschworen. Wenn wir rausfinden, wer dich damals irgendwie verraten hat, dann den, der wird leiden, dem werden wir alles einzeln abschneiden und dann haben wir unsere Rache. Also darum geht es auch, denn wir lernen dann eben Nick kennen, das ist Vince Vaughn. Wir lernen Mike kennen, das ist James Marsden und Mikes Gangstername ist Quickdraw Mike. Also er zieht schneller als sein Schatten. Und wir lernen dann noch Alice kennen und die wird gespielt von Isa Gonzalez und das ist Nicks Frau. Und das ist jetzt, gehen wir mal weg von den Gangster, das ist das Love Triangle, wo man dann plötzlich denken könnte, oh puh, wird es jetzt cheesy, denn Mick knattert Alice und Nick soll das natürlich nicht erfahren. Und gleichzeitig will Mick raus aus dem Business, also Mick ist irgendwie, arbeitet für Nick und der wiederum für den ganz großen Boss, weil er halt einfach, ich kann das nicht mehr, sagt er auch an einer Stelle, ich kann hier die Leute nicht mehr verhauen und töten und so, bin ich einfach nicht mehr, ich will raus. Und dann sehen wir, dass Mick und Alice eigentlich ein Bumsdate hatten im Hotel und während sie schon im Zimmer ist, spricht Nick Mike an und sagt, ich brauche ein letztes Mal deine Hilfe. Ja, was machen wir? Ich habe eigentlich keine Zeit. Doch, komm, ein letztes Mal. Ich weiß ja, dass du gehen willst und das ist auch total fein. So, und dann sagt er, wir fahren jetzt im Auto und dann gibt er in dem Auto eine Flasche Chloroform und sagt, du gehst jetzt da rüber an diese Tür und was auch immer du siehst, flipp nicht aus, aber du musst die Person hinter der Tür mit Chloroform betäuben. Und dann haben sie erstmal ein kurzes Gespräch über Chloroform, weil er das nicht kennt. Was ist das? Ach, das ist das. Okay, alles klar. Dann geht er nach da vorne, klingelt an der Tür, hat Chloroform auf seinem Lappen und wer macht die Tür auf? Nick. Also der Nick, der mit ihm im Auto sitzt, macht da die Tür auf. Und dann, da wissen wir schon, hä? Ja, für uns netterweise haben die unterschiedliche Klamotten an, weil wir sollen das verstehen. Dann gibt's einen super Fight, die ganze Bude wird kaputt gemacht, weil Nick jetzt, gegenwärts Nick, will sich eben nicht betäuben lassen. Dann kommt der andere Nick und muss Mike natürlich erklären, was hier los ist und sagt dann, pass auf, ich bin aus der Zukunft. Ja, ich bin in eine Zeitmaschine gestiegen, ich war schon 6 Monate in der Zukunft, ich habe Sachen gemacht, die finde ich nicht gut, die möchte ich rückgängig machen. Ja, was hast du denn gemacht? Ich habe dafür gesagt, dass du umkommst heute Nacht, Mike. Weil ich habe allen gesagt, dass du der Verräter bist. Und ich kann mit mir nicht mehr leben, weil du bist auch mein bester Freund. Die mögen sich wirklich sehr gerne. Und dann, ab da wird es dann geht es halt darum zu verhindern, dass Mike stirbt. Dass Mike eben nicht von dem kannibalischen Auftragskiller The Baron gekillt und gegessen wird. Das ist die Idee. Und dann arbeiten die halt alle zusammen. Also Nick aus der Zukunft und Nick aus der Vergangenheit. Und Alice wird da reingeworfen. Alle kriegen erzählt, was ist hier der Plot? Wie ist das passiert? Aha, wir waren bei dem in der Zeitmaschine und wir müssen dies und dies verhindern. Und das ist ein richtig schöner, durchgeknallter, charmanter Film, den du nicht nur freitags gucken kannst, sondern auch samstags und sonntags. Die haben einfach schöne Ideen, die haben durchgeknallte Ideen. Ich mag James Marsden, ich finde, Vince Vaughn hat so eine geile Komik, der kann das so geil und so trocken rüberbringen, dass es einfach Spaß macht, diesen Film zu gucken. Es gibt ein paar, also ich will auch nicht zu viel verraten, was nachher noch alles so passiert oder so, aber es ist halt immer wieder lustig, dieses Ebenending. Der eine, dann reden auch die beiden nichts miteinander und dann sagt er natürlich, der eine ist ja noch voll Gangster und findet das sehr gut, dass er Mike verraten hat, und dann muss der andere ihm erklären, nee, das war nicht gut, du bist doof und so. Also das gibt natürlich schöne Dialoge. Dann gibt es noch ein Verwechslungsspiel, um eben diesen Killer, diesen Auftragskiller, The Baron, da kommt, gibt's dann noch so einen kleinen Plot-Twist, das ist auch ganz schön. Und wirklich die Doppelrolle von Vince Vaughn ist eine hervorragende Filmleistung. Man sieht auch, dass der richtig Bock hatte, das zu spielen. Das ganze Ensemble spielt toll. Die Geschichte ist neu, weil dann gibt's auch natürlich diesen Dialog. Wir alle akzeptieren nur einen Zeitreisefilm und das ist nun mal Zurück in die Zukunft. Also muss man hier natürlich nochmal erklären, wie funktioniert denn Zeitreise, aber bloß nicht zu kompliziert. So, das ist halt einfach ganz, ganz schön. Wie gesagt, der ist umsonst, der liegt jetzt auf Disney rum. Ich glaube, das tut ihm auch ganz gut, denn werden den da einige Leute sehen. Das ist eine Hommage an eine Zeit, wo Filme eben noch albern und verspielter sein durften. Und wir dann nicht alle gesagt haben, dann ist es ein Zeitreisefilm, die gucken wir sowieso alle, wenn sie dann rauskommen. Und ich würde mir wünschen, dass der Film halt wirklich viel Erfolg hat auf dem Stream. Das erfahren wir dann ja nicht, das wissen wir ja oder so. Aber der macht halt richtig Spaß. Das ist ein lustiger kleiner Film mit einem tollen Ensemble. Schau den, glotzen. Jetzt. Tschüss.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Gegenstück zu Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Als anderer Zeitreisefilm. Und ich wusste tatsächlich nicht, dass das hier eine Rolle spielt, weil ich, und ich mache heute meinem Namen anscheinend nicht alle Ehre, den Trailer nicht gesehen hatte zu dem Film und mir auch nicht angeschaut hatte, nachdem du ihn empfohlen hattest. Ich habe das sozusagen.
Na, ich werde halt durchignoriert von euch, das kenne ich.
Ja, gut, also Ich glaube, wir beide sind diejenigen, die am meisten abgestraft werden von den anderen Nappeln, was unsere Nachrichten im Chat anbelangt. Aber das ist halt das Kreuz, das wir heute passend zu Ostern tragen müssen. Also von daher.
Jetzt hast du es doch noch reingebracht. Ja.
Jetzt habe ich es doch noch reingebracht. Ja, aber in einem anderen Kontext. Ne? Ich würde das ja niemals im Religiösen machen.
Ja.
Ich bitte dich. Hätte ich das gewusst? Also anders, habe nur eine Sache vergessen. Ich kann den gerade auch gar nicht schauen, weil ich habe gerade keinen Disney-Zugang. Also von daher ist es dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich den direkt zur Seite geschoben. Aber nachdem ich jetzt weiß, dass dort Zeitreise auch eine Rolle spielt, ist er natürlich in meiner Gunst direkt nach oben geschossen. Und wenn du sagst, auch so locker flockig wegguckbar, macht Spaß. Mhm. Also was will man denn eigentlich mehr?
Eben, was will man mehr? Und das mit deinem Disney, das kriegen wir doch geregelt.
Ja, das. Ich weiß nicht, was du meinst, aber wir kriegen das geregelt. Apropos locker, flockig und Spaß für nebenbei und so. Völlig aus dem Nichts gab es auf einmal Pretty Lethal auf Amazon zu schauen. Ich habe nur gelesen, eine Ballerinatruppe gerät irgendwie in Schwierigkeiten und muss sich zur Wehr setzen. Ich brauchte nicht mehr. Das war alles, das war der Pitch, der hat gereicht. Ne? Ich bin da ziemlich simpel gestrickt und dachte, das klingt doch nach einer guten Portion Spaß. Und als ich dann auch noch gelesen habe, dass die gute Uma Thurman auch eine Rolle spielt, dachte ich, ja, das kann man mal probieren. Und das haben wir dann gemacht. Meine Frau hat auch zugestimmt, überraschenderweise. Hat's auch nicht bereut. Sie fand den, glaube ich, auch ganz kurzweilig. Und es ist wirklich so simpel wie einfach die Story. Es geht um eine Gruppe von Ballerinas, die sind sich da, ne, wie das oft in solchen Tanzgruppen, zumindest in Filmen porträtiert wird, sind die sich untereinander, es gibt immer so zwei, die ganz große Rivalen sind und sich gegenseitig immer mit harten Bandagen kämpfen und so, ne, und dann sind die aber auf einem Weg nach Ungarn zu so einem Vortanzen und das ist ganz wichtig und so, und da müssen sie sich dann irgendwie als Truppe zusammenreißen und auf dem Weg dorthin müssen sie dann aber notgedrungen einen Zwischenhalt machen, irgendwo in der ungarischen Pampa, ja, noch 100 Kilometer vor Budapest oder so, und ja, steigen dann in ein Hotel ab, ich sag mal, in das die meisten wahrscheinlich keinen Fuß setzen würden, zumindest wenn man da so die ersten Leute sieht, die sich da so aufhalten, also alles irgendwie so sehr komische und düstere Gestalten. Und ja, sind sie da halt in so einer Gangster-Unterkunft sozusagen untergebracht und geraten dort zwischen die Fronten, weil Uma Thurman ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist so ein Gangster-Obermotz, mit dem sie zusammenarbeitet, und das eskaliert dann dort und die Mädels müssen sich zur Wehr setzen. Das ist die ganze Story. Braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, funktioniert aber trotzdem, weil ich finde, so die Chemie zwischen den Mädels und die Zusammenstellung, das funktioniert schon. Und wenn die dann auch anfangen, halt zu erkennen, und ich finde das gar nicht so komplett abwegig, natürlich komplett ohne Kampferfahrung sowas zu machen, was sie dann machen, ist schon abwegig, aber dass da natürlich Ballerinas absolut gestählte Athletinnen sind, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der schon mal sich ein, zwei Minuten mit dem Thema befasst hat. Also die haben absolut krasse Athletik und krasse Körper und haben schon ihre Bewegungen drauf. Und die nutzen dann ihre Ballerina-Moves, um sich dann ja einfach so Cutter-Messerspitzen vorne an die Ballerina-Schuhe zu binden und damit dann halt nach und nach die Leute dort abzumurksen. Das ist am Anfang auch ein richtiger Kampf, also das ist jetzt nicht hart durchchoreografiert. Die müssen erstmal sozusagen ihren Kampfeswillen entdecken, ihren Überlebenswillen. Aber das Ganze gipfelt dann halt in einer Szene, die halt komplett absurd ist, aber einfach so schön inszeniert ist, weil das Ganze sozusagen wie so eine Art Tanzchoreografie aufgebaut ist. Also die machen dann ihren Balletttanz und nehmen dabei halt den ganzen Laden mit den großen, starken Männern auseinander. Es ist absurd. Man schüttelt eigentlich nur den Kopf, aber denkt auch gleichzeitig, ist schon irgendwie geil. Also doch, macht Spaß. Und am Ende dachte ich mir, es ist ein kleiner, blöder Film. Hier und da mal ein bisschen lustig, ein bisschen over the top. Hätte vielleicht sogar noch ein, zwei Tucken, Schippen, Absurditäten mehr draufpacken können. Das hätte dem Film, glaube ich, noch mehr gut getan. Aber ich fand den wirklich sehr, sehr kurzweilig. Und jeder, der auf das Genre steht, greift dazu, könnt ihr nichts falsch machen.
Ja, dann werde ich das mal meiner Sofabegleitung empfehlen, weil die steht ja auf so Rockzug ist die Fresse dick Geschichten. Insofern, da könnte sie sich ja vielleicht wiederfinden.
Denn da sind einige...
Fressen dick
und da ist was ziemlich Schlimmes, was dort passieren könnte, bald vielleicht.
Okay, tease me much. Ja, ich vielleicht schaue ich auch mal rein. Ja, doch. Ich dachte nur zuerst, das ist das wieder so ein unnützes Wick-Spin-Off, weil Ballerina.
Nee,
und so.
Nee.
Hätten die nicht Hip-Hop-Tänzerin halt so sein können oder so?
Ja, du hast gerade meine Überleitung hast gerade nicht verstanden, ne? Dass was ganz Schlimmes bald passieren wird. Also
ich dachte, ach so, nee, das habe ich nicht verstanden. Aber, na gut. Nee, es okay. Ist ja auch noch früh morgens, gläserner Podcast.
Das stimmt.
Ja, also, something very bad is going to happen. Das ist so ein weiteres Ding, was schwuppdiwupp einfach bei Netflix war. Vielleicht wusste jemand, dass das kommt. Ich wusste das nicht. Jetzt werden da Leute sagen, natürlich wussten wir das, weil das ist ja von den Duffer Brothers. Ja, ist es nicht. Ist nur produziert. Produziert heißt, sie haben Geld gegeben. Sonst nichts. Das merkt man auch, dass sie es nämlich deutlich besser. Und da werden die ihre schmierigen Finger nicht drin gehabt haben, weil die können ja gar nichts. Die Lappen. Ne, siehe Staffel 5 von der nutzlosen Kackserie Stranger Things. Anyway, Something Very Bad is Going to Happen ist so ein psychedelisches Horror Mystery David Lynchs Bruder Ding, das dich entweder von Anfang an abholt oder du sagst, nope, das ist nicht meins. Weil ziemlich am Anfang wird schon gleich klar, hier ist nichts so, wie es scheint. Und alles kriegt so eine Mehrdeutigkeit. Wir sehen hier ein junges Paar während einer Autofahrt und wir wissen noch gar nichts über die. Wir wissen nicht, wie die heißen, wir wissen nichts über die. Wir sehen halt nur, dass sie sich unterhalten und dass sie zusammen auf dem Weg irgendwo hin sind. In dem Gespräch erfahren wir dann, dass sie zu dem, zur, wie hat er das gesagt, zur Waldhütte seiner Eltern fahren werden, um da eine schöne Zeit zu haben. Das ist am Ende alles nicht mehr so. Auf dem Weg dahin passieren nämlich schon gleich diverse Dinge. Das junge Paar unterhält sich über Heiraten, über Kinderkriegen. Das ist wohl auch das, was sie vorhaben. Sie wollen heiraten. Kinderkriegen ist nicht so ganz klar, weil sie scheint da eher nicht so der Fan von zu sein. Er schon. Wie dem auch sei, auf einem verlassenen Parkplatz, weil sie muss unbedingt pullern, will sie anhalten, steht ein Auto und in dem Auto ist ein Baby. Und dieses Baby ist da alleine und es ist mitten im Winter. Und es sind irgendwie so 10 oder ich weiß nicht, wie viel Grad minus. Das ganze Auto ist verschneit und das kleine Baby sitzt da alleine drinne. Sie sagt ihm dann, guck du nach den Eltern, ich gehe mal hier rein. Das ist dann so eine Art, weiß ich nicht, Kneipe im besten Sinne. Und schon in der Kneipe ist auch alles weird. Sie muss pullern, dann kommt so ein creepy Typ, der sie beobachtet. Den muss sie dann mit dem Autoschlüssel leider durch die Hand pieken, während er sagt, er ist nicht der Richtige. Zuvor sieht sie noch einen aufgeplatzten Fuchs, der noch zuckende Babys hat und trotzdem schon voller Maden ist auf dem Toilettensitz. Also das ist schon so weird deep shit. Und so geht's halt die ganze Zeit weiter. Ach ja, auf der Autofahrt hören sie auch einen sehr, sehr brutalen Podcast über Mörder, die diverse Kehlen durchschneiden und immer pinke Barbie-Schuhe am Tatort hinterlassen. Und was hat sie wohl auf der Toilette bei dem Fuchs gefunden? Einen kleinen mini-pinken Barbie-Schuh.
Oh nein.
Ja. Ehe man sich versieht, findet sie halt diesen Barbie-Schuh und sie hält dann trotzdem stur an ihrem Plan. Sie wollen da zu dieser Hütte, dann kommen sie da an, dann ist das natürlich keine Hütte, sondern das ist ein Riesenanwesen und das ist auch vollgestopft mit Menschen, nämlich der ganzen so seltsamen Familie von diesem Typen. Wir haben ausgestopfte Hunde der Vorfahren und zwar so große Wolfshunde, die so einen halben Kubikmeter groß sind. Die sitzen vor einem Riesenporträt des grimmig dreinblickenden Clans, also die ganze Familie, inklusive der neuen Frau des einen Sohnes. Und dazu hat man dann einfach das Gesicht der alten Frau übermalt mit der neuen. Und einen Platz lässt man immer frei, weil man ja davon ausgeht, dass der junge Sohn auch mal heiratet. Da steht also in diesem gemalten Porträt ist ein leerer Stuhl. Und da wird sie dann irgendwann reingemalt, wenn sie denn geheiratet haben. Dieses ganze Heiratsding ist total weird, weil die Schwester ist durchgeknallt. Die Mutter hier, Jennifer Jason Leigh, mal wieder in einer schönen, weirden Rolle, kommt dann noch, dann zwingen sie ihr ein Hochzeitskleid auf, schnippeln an dem Hochzeitskleid drum, dass du die ganze Zeit denkst, jetzt muss sie doch mal irgendwann stechen und bluten. Aber das ist alles so auf diesem, es passiert was, aber es passiert nichts. Es gibt dann nasse Fußspuren im ganzen Haus und dann kommt die Geschichte auf des monströsen Sorry-Mann. Also es gibt in diesem Wald einen Typen, der von den Toten auferstanden sein soll und Frauen tötet, die sich in den Wald wagen. Und der Bruder, der den Sorry-Mann angeblich als Junge mal gesehen hat und deswegen verändert zurückkam, ist wahrscheinlich deswegen so ein widerlicher Knopf. Seine ausgesprochen durchgeballerte Frau Nell. Dann haben sie noch einen anderen Sohn. Dann haben sie halt den Patriarchat, also den Vater, das ist Ted Levine. Der ist auch in jeder Möglichkeit, die er auf dem Screen ist, ist er irgendwie seltsam. Also er steht immer im Halbschatten. Seine Frau steht halt auch barfüßig in so einer Riesenhalle und glotzt aus dem Fenster und murmelt vor sich hin. Das ist so die Art Horror, die ihr hier erwarten könnt. Es kommen dann noch so ein, zwei Dinge dazu. Zum Beispiel erhält unsere Hauptperson einen Umschlag, der ist an sie adressiert. Sie heißt Rachel, steht da ganz groß drauf. Und da ist dann ihre eigene Einladung zu ihrer eigenen Hochzeit drin. Und jemand hat hinten mit Edding drauf geschrieben, heirate ihn nicht. So, und dann fragen wir uns natürlich die ganze Zeit, was mag das bedeuten? Ich mag ja Horrorfilme schon, aber eine gewisse Art von Horrorfilmen hatten wir hier im Podcast auch schon immer wieder. Wenn es zu viel ist und zu blutig und zu aufdringlich, aber absurd, dann geht das, dann kann ich das. So real Horror kann ich nicht so gut. Also Terrifier zum Beispiel nur, ne, also Killen nur um des Killens willen, das kann ich nicht. Hier hast du halt so eine düster hysterische Stimmung die ganze Zeit. Und da läuft auch da läuft auch so als Text eine Uhr, also irgendwie so 3 Tage vor I do, ne, 4 Tage vor I do, also I do von, ja, ich will, so quasi, ne. Und das ist ja die ganze Zeit so eine unterschwellige Angst und du fragst dich die ganze Zeit, was passiert hier? Was will uns das denn sagen? Woher kommt vor allem auch Amando diese Warnung? Dann findet sie auch noch eine riesige aus Holzstroh mit einem Hochzeitskleid bekleidete Puppe in den Bäumen hängen, die offensichtlich angezündet werden soll, weil dann auch noch auftaucht, dass es hier wohl heilige Rituale gibt an diesem Ort und in dieser Familie. Guckt das an. Guckt das einfach an. Das ist wirklich, also erstmal die Schauspieler machen alle richtig Spaß, weil die bedienen hier keine Klischees, sondern da lächelt einer. Aber du wirst innerhalb dieser 8 Folgen kriegst du immer mehr das Gefühl, der ist nicht ganz sauber, aber trotzdem magst du den irgendwie, weil das so ein lockerer Typ ist. Wie ich schon gesagt habe, Jennifer Jason Leigh spielt hier toll, weil alleine die Art, wie ihr Gesicht gezeichnet ist mittlerweile vom Leben, ist schon spooky. Und wenn du die dann in so ein weißes Kleid steckst oder es wird dann behauptet, dass sie quasi todkrank ist und das Letzte, was sie erleben wird, soll dann diese Hochzeit sein. Das gibt dem Ganzen dann natürlich nochmal einen ganz anderen Unterton. Dann findet man plötzlich eine Person, die im Garten unter einem Zelt eine Art Tunnel baut und dabei seltsame tierische Geräusche von sich hergibt. Also all diese Sachen. Die Folgen sind immer nur so 45 Minuten lang. Es sind 8 Folgen. Das kriegt man relativ schnell weggelutscht. Und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Also das könnte wieder so eine Horrorserie sein, zu der ich mich durchaus hingezogen fühle. Also ich habe...
Komm her, du kleine Serie.
Ja, genau. Ich nehme dich mit vollem Mund.
Okay, Schluss jetzt.
Heide Witzka, was ist los hier? Es erinnert mich so ein bisschen an Spuk in Hill House und so.
Nee, das hier ist viel direkter. Spuk in Hill House ist ja ganz oft so leise. Und dann ist in der letzten Sequenz irgendwie so... sowas. Das hier ist hier zum Teil voll in die Fresse. Also du weißt ja, dass wenn sie zum Beispiel an dieser Raststätte da die Toiletten absucht nach den Eltern dieses Babys, du weißt ja, da muss ja was passieren. Erstmal sieht's eklig aus, dann guckt sie überall unten drunter, dann ist da niemand, dann macht sie diese eine Toilette auf, wo dieser Fuchskadaver ist. Du weißt ja, dass da irgendwas kommen muss. Und das kommt dann auch, aber es ist schon die ganze Zeit auch da. Also anders als bei Hill House, da hast du ja so Szenen, wo die Kinder nur spielen oder die sind in der Küche und braten sich einen Spiegel ein und es passiert die ganze Zeit gar nichts. Und das zum Teil auch 1-2 Folgen lang, bis dann was passiert, wo du dich dann aber wirklich wieder zurückdenkst und ich glaube, ich habe schon Teile davon irgendwo hier ist es voll in die Fresse, volles Brot, zack, bon, bonjour.
Dadurch, dass das so direkt ist, ist das dann einfach nur so.
Du willst die ganze Zeit wissen, was ist hier los? Das ist wie ein David Lynch-Film. Du kannst nicht aufhören hinzugucken. Also das ist so wirklich, das ist eine tolle Mischung aus eben Horror, atmosphärisches Storytelling. Es gibt gute Effekte. Es gibt auch unsere Freunde, die Schreckenmomente, die plötzlich um die Ecke kommen.
Ja, Scare-Jumps, Jumpscares. Ja, genau. Ich lerne das nie.
Genau, Jumpscares. Weil es halt doch relativ kurz ist mit 45 Minuten, also so 40 Minuten ist eine Folge, so im Schnitt mit dem Abspann etc., bleibst du auch wirklich dran. Also ich habe die erste Hälfte in einem Rutsch geguckt und die zweite dann am nächsten Abend.
Okay, also ich nehme das auf jeden Fall mal als Idee mit, weil wir haben gerade keine fortlaufende Serie, glaube ich, die wir gucken. Abgesehen von The Pit, geht ja jetzt auch aufs Staffelfinale zu, von der zweiten Staffel, haben wir gerade nicht so richtig was wir schauen.
Ja.
Also von daher.
Ja. Also wenn ich noch 2-3 Tipps geben darf, tatsächlich. Schaut die Serie wirklich, wie man früher, also so war das zumindest bei uns, wie man früher Horrorfilme geguckt hat. Mach alles Licht aus. Dass sich nichts reflektiert. Ja,
da bin ich doch schon raus. Ich gucke Horrorfilme nur bei hellem Licht und mit meiner Frau im Arm. Gesicht.
Okay. Okay, also ich würde schon vorschlagen, wenn du das voll experience, und so war es bei mir, ich habe halt die Folgen immer spät geguckt. Meine Sofabegleitung ist ins Bettchen gegangen und ich habe dann um 11 angefangen und habe dann halt bis um 3 oder so das geguckt. Totally Dark. Das Einzige, was ich dann noch gehört habe neben dem Film, ist ab und zu mal, dass der Hund plötzlich irgendwie Schnüffelgeräusche von sich gegeben hat. es ist eben kein konventioneller Horror. Es ist schon interessanter als das. Und es, ja, guck das mal, das wird schon was. Da machst du dir vielleicht ein, mach aber so, dass das Licht sich nicht im Bildschirm, dass es nicht zu hell ist.
Okay, ich dimme das Licht einfach mal, ja, für eine romantische, genau, Stimmung.
Ja, genau. Also man könnte, wenn man dem ganzen Ding was Schlimmes sagen will, könnte man sagen, also eine Folge weniger wäre auch okay gewesen.
Ja.
Aber das ist ja das oft so. Das ist ja leider, so, ne?
Ja, wollte gerade sagen, ist mittlerweile bei diesen abgeschlossenen Miniserien so mit 8 Folgen, denkt man sich häufig, mussten das jetzt 8 Folgen sein?
Genau.
6 hätten es vielleicht auch getan.
Genau. Naja. Das würde ich hier auch sagen. Ist nicht so, dass es gibt Serien, wo es wirklich schlimm ist, wo du sagst, nee, wirklich, also für diesen Payoff da, ne? Aber es ist schon so, es gibt, wir haben schon viele Spaziergänge durch das komische Haus im Dunkeln. Und die wiederholen sich dann auch irgendwann. Das kann man sicherlich ein bisschen zusammenschieben. Aber es ist nicht so schlimm, dass man vorspulen muss. Es gibt ja auch Serien, da muss man vorspulen. Hier muss man das nicht.
Okay. Na, wenn du das sagst, du bist ja auch kein versierter Horror-Profi. Also von daher nehme ich das jetzt mal, wie gesagt, so mit.
Yeah.
Du hast gesagt, ist schon ein bisschen spezieller gewesen jetzt die Serie. Das, was ich jetzt habe, das ist wirklich absolut Special Interest und ich habe halt einfach trotzdem mal gleich alle 3 Filme geschaut. Warum? Weil ich allein zu Hause war und dachte, ich gucke jetzt irgendwas, was ich mit meiner Frau nicht gucken kann und habe dann durch so ein bisschen rumschauen, was es so gerade auf den Streamern gibt, habe ich Baby Assassins gefunden. Mhm. Gibt's auf Amazon die ersten 2 Filme gerade zu sehen. Der 3. Film ist ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Aber ich habe den 1. geschaut und hatte vorher erstmal so ein bisschen geguckt, was sagen die Leute, ist das was man sich antun kann? Und dann dachte ich, jo, probierst du mal. Ich bin ja japanischen abgefahrenen Actionfilmen gegenüber offen. Und ich sag mal so, in einer Review, die ich dazu gelesen habe, wird das Ganze beschrieben als eine Mischung aus John Wick meets iCarly. Ja, die Nickelodeon-Serie iCarly. Also du hast 2 Teenager, die Killerin sind und in dem 1. Film passiert wirklich, am Anfang gibt es eine Action-Szene und am Ende und zwischendrin hast du nur absurde Alltagssituationen und irgendwelche abgefahrenen Dinge zwischen den beiden, die zwischen, was gucke ich mir hier eigentlich gerade an und ist eigentlich ganz charmant und irgendwie auch lustig schwankt. Und man muss sagen, das ist ein absolut spezieller Humor. Also wenn man da nach 30 Minuten nicht schon mal irgendwie ein bisschen geschmunzelt oder gelacht hat, wird es auf jeden Fall hart, den Film durchzustehen, weil das zieht sich halt komplett durch. Und dafür hat man aber, wie gesagt, am Anfang als guten Aufhänger eine Action-Szene, die schon mal zeigt, da schlummert was drin und dann gibt's halt hinten raus nochmal eine kleine Eskalation, nenne ich es jetzt mal. Aber die ist auch wirklich gut inszeniert und das gilt, kann ich jetzt schon mal sagen, für alle 3 Filme. Also storytechnisch, wie gesagt, ist das Ganze nicht so richtig zu fassen schon, aber es gibt nicht viel zu erzählen. Also das ist auch so ein bisschen so eine kleine, da ist auch Sozialkritik drin, weil die beiden sind halt angestellt bei so einer Auftragskiller-Gilde und müssen aber auch ihren Teil für die Gesellschaft tun, so als Aufgabe von der Gilde und müssen neben ihren Job auch noch einen Teilzeitjob haben und im Großteil des 1. Films geht's halt darum, dass sie sich einen Teilzeitjob suchen oder irgendwo arbeiten und dass dir das keinen Spaß macht und dass da das alles scheiße ist und dass sie lieber zu Hause auf dem Sofa sitzen und Switch spielen wollen. Also das ist so ungefähr das Niveau des 1. Films. Und wie gesagt, das lebt auf jeden Fall von der Chemie der beiden Hauptdarstellerinnen. Die heißen im Film übrigens Shisato und Mahiro. Und die eine ist halt so sehr unsicher, also ist fast schon soziopathisch, sehr introvertiert. Und die andere ist halt komplett over the top extrovertiert und verantwortungslos. Und daraus kann man natürlich viel stricken. Und ich glaube, dass es für den westlichen Filmgucker, der nicht so viel Erfahrung mit der japanischen Filmwelt hat, auf jeden Fall schwierig wird, hier reinzufinden. Mhm. Aber der hat mir trotzdem so gut gefallen, dass ich den 2. dann geschaut habe. Also im 1. geht es dann noch darum, dass bei einem Auftrag ja, sozusagen ein Konflikt mit der Yakuza entsteht und daraus entwickelt sich dann halt einfach, was hinten raus eskaliert. Und es gibt dann auch so eine ganz lustige Szene in einem Maid-Café. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Diese japanischen Maid-Cafés, da sind die Frauen halt in so einem typischen Serviermädchen-Outfit gekleidet und die machen dann alles für diese kleinen schleimigen Männer, die da reingehen und sich von hübschen Mädels halt irgendwie bedienen lassen und die spielen dann, als wenn sie ein Alien sind von einer anderen Welt und halt so alles irgendwie total abgefahren. Und da gibt's halt auch so eine Szene, wo dann der Yakuza-Boss mit seinem Sohn dann auftaucht und das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Szene, die dann halt auch eskaliert und dann so einen kleinen Twist mit reinbringt, den ich halt auch nicht erwartet habe. Im zweiten Film geht's dann darum, dass die beiden mittlerweile halt in der Gilde schon aufgestiegen sind. Die haben aber vor 4 Jahren mal eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft abgeschlossen, zu der sie nur einmal hingegangen sind und dann 4 Jahre später aber dann 2 Millionen Yen Gebühren nachbezahlen müssen und das Geld natürlich nicht haben und dann irgendwie bis zum Ende der Woche Geld aufbringen müssen, zur Bank gehen und dann bis 3 Uhr Zeit haben, das Geld zu überweisen. Und dann während sie dort sind, kommen natürlich ein paar Dudes und wollen die Bank überfallen und die sind halt übelst genervt und alle anderen sind halt total verängstigt und fürchten um ihr Leben und die sitzen dann so, oh, scheiße, nur noch 10 Minuten und die dürfen aber nichts machen, weil Morde außerhalb der Gilde sind halt verboten, werden ansonsten sozusagen rausgeworfen aus dem Club und müssen sich dann aber zur Wehr setzen, weil irgendwann ist es dann schon 3:1 und dann müssen sie die erstmal schnell kalt machen und können dann aber die Überweisung trotzdem nicht tätigen. Das heißt, sie haben zum einen nicht gezahlt und zum anderen haben sie auch noch die anderen Dudes verprügelt und werden dann sozusagen aus der Gilde rausgeschmissen und zeitgleich gibt's dann noch ein paar andere Dudes, die die Plätze von den beiden einnehmen wollen und das ist dann am Ende auch sozusagen der Endkampf, der hier stattfindet. Der ist auch wieder sehr gut. Und im dritten Teil geht's dann darum, dass die beide gleichzeitig auf einen Kill angesetzt werden, wo ein Killer, der halt nicht in der Gilde ist, den gleichen umbringen soll. Die kommen zeitgleich an dem Ort an und vermiesen sich dann gegenseitig das Geschäft und verstreuen sich dann nach einem kleinen Kampf und dann kriegen sie den Auftrag, den anderen halt umzubringen, aber er will sie auch umbringen und am Ende gibt's einen großen Endkampf. Also, ihr merkt schon so, storytechnisch gibt's da nicht allzu viel zu holen. Aber alle, also vor allem die ersten beiden Filme sind dadurch geprägt, wenig Action, viele absurde Situationen. Und dann merkt man, die ersten beiden Filme waren erfolgreich und der dritte hat auf jeden Fall einen absoluten Qualitätssprung nach oben. Also mehr Action und auf jeden Fall ein Finale, das richtig Spaß macht. Also die eine von den beiden, das ist die so sehr introvertiert ist und mit der Welt eigentlich nicht klarkommt, das ist eigentlich eine Stuntfrau, das ist keine Schauspielerin und Martial-Arts-Expertin und die machen das auch immer ganz, ganz clever, weil die Endkämpfe werden immer nur von ihr bestritten. Die andere wird irgendwie immer angeschossen und liegt irgendwo in der Ecke und sie prügelt dann die anderen windelweich. Oder wie im Falle des letzten Films wird halt windelweich geprügelt. Das macht Spaß, also das ist wirklich geil. Ja, mein Gott, es gibt auch Shootouts, wo die aus 5 Meter irgendwie 10-mal schießen und sich trotzdem nicht treffen. Da muss man schon drüber hinwegschauen. Man denkt immer so, geil, ihr seid Auftragskiller, aber ihr schafft es halt nicht, aus 5 Metern den anderen zu treffen. Okay. Ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Also das ist wirklich speziell, aber die Action-Szenen haben guten Payoff.
Ja, super. Ja, das ist so ein Ding, das ist was für dich. Das ist dann was, wo du auch von erzählst. Mir gibt dieses Over-the-Top halt meistens nichts, aber vielleicht kannst du ja einen der anderen davon nochmal überzeugen. Beim dritten Film ist es ein bisschen schwieriger, den zu kriegen, aber unmöglich ist das auch nicht.
Ja, und ja, also wie gesagt, wenn euch bis jetzt schon japanischer Humor nicht angesprochen hat, werdet ihr ein Problem haben mit dem Film. Ja,
apropos Problem mit dem Film. Kommen wir zum Finale. Warum hast du diesen Film gesehen?
Schlicht und ergreifend, weil er jetzt auf Netflix zu sehen ist.
Ja.
Und weil ich finde, dass die Grundidee auf jeden Fall clever, also nicht, dass man sowas noch nie gesehen hat, aber ich fand das in dem Kontext schon cool, weil ich habe damals den Trailer gesehen und dachte, das wird jetzt wirklich einfach so ein Remake oder ein normales Sequel. und fand halt diese Meta-Idee, fand ich, frisch.
Ja, wir reden von Anaconda von 2025.
Oder wie Sandro sagen würde, Analconda.
Ah.
Ich wollte das Niveau nur mal ein bisschen heben.
Ja, ja, nee, habe ich verstanden. Es ist natürlich kein Remake, sondern es ist die Idee ist hier, dass Jack Black und Paul Rudd die großartige Idee haben, den in ihren Augen meisterlich gedrehten Film Anaconda von 1997 einfach nochmal zu machen, neu aufzulegen. Low Budget, as low budget can be, weil die halt überhaupt kein Geld haben. Sie haben auch gar nicht genug Schauspieler, um alle Rollen zu besetzen, von denen sie andauernd reden. Aber das ist einer dieser Gags. Der ganze Film ist im Grunde, wie Steven schon gesagt hat, so ein Meta-Gag, der meiner Meinung nach nachher ein bisschen zu viel wollte. Das ist so ein bisschen das Problem und sich dann so ein bisschen verliert. Aber ich kann schon sehen, dass man, wenn man das alles vergisst und glotzt einfach nur auf diesen Film und hat dann vielleicht den anderen, der sich damals ja sehr ernst genommen hat und unfreiwillig komisch ist, vielleicht auch noch vor Augen, dann kann man hier, glaube ich, auch schon seinen Spaß damit haben. Also die Grundidee ist ja relativ einfach. Die versuchen eben ihren Kindheitstraum zu erfüllen, ein Anaconda-Reboot tief im brasilianischen Dschungel zu drehen und dabei taucht dann plötzlich, huch, wer hätte das gedacht, eine echte riesige Anaconda auf und lässt dann ihren Film mehr oder weniger zur Realität werden.
Paul Rudd. Aber nicht so eine kleine, nicht so eine kleine Popel-Anaconda wie im ersten Film. Ja, nicht so eine kleine, das ist ja schon.
Genau, ja, das ist schon die Mutter aller Anacondas. Auf dem Papier ist das, klingt das gut und Jack Black und Paul Rudd hatten auch ihren Spaß. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass im Vorfeld, bevor die beiden gepickt wurden, tatsächlich mal Pedro Pascal und Nicolas Cage dafür herhalten sollten. der hat dann Nicolas Cage hat dann aber gesagt, das mache ich nicht, weil dieses Meta-Ebene-Ding haben wir ja schon zusammen in dem Film gehabt mit Massive Talent. Und das fand er doof. Und dann hat er gesagt, wenn du das Buch umschreibst und machst mich so zu einem ekelhaften Typen wie John Voight, dann können wir drüber reden, aber das passt halt nicht in den Rest. Deswegen hat das alles nicht.
Ist das nicht der gleiche Regisseur sogar?
Das ist derselbe Regisseur, glaube ich auch, ja. Weiß ich aber nicht.
Ja, und das ist dann natürlich doppelt blöd, ne? Also, wenn man praktisch zweimal hintereinander das gleiche Duo für einen Metafilm einsetzen würde, das verstehe ich schon.
Ja, naja. Und Pedro Pascal hatte auch keine Zeit, weil der ist ja auch in allem drinne jetzt. Insofern ist das halt eben sowieso schwierig gewesen. Ja, was hattest du denn mit diesem Film? Wie fandst du den denn?
Also ich muss sagen, ich fand die ersten 20, 25 Minuten fand ich richtig geil.
Mhm.
Der hat mich richtig reingezogen. Ich fand den Vibe geil. Ich fand dieses... Man hat den Leuten halt abgenommen, dass das Film-Nerds sind und dass die einen Traum haben. Und das fand ich irgendwie cool. Also diese Aufbruchstimmung, jetzt irgendwie was machen zu wollen, auch wenn sie überhaupt gar keine Kohle haben, das hat mich irgendwie mitgenommen. Aber ich sag mal, sobald das in den Dschungel geht, stürzt das ähnlich ab wie die richtige Crew, die später auftaucht und dort von der Anaconda zerlegt wird. Und verliert mich, oder hat mich nach und nach irgendwie immer mehr verloren, weil man dann doch merkt, dass der Gag so ein bisschen ausgereizt wird zum einen, und zum anderen finde ich auch alles, was mit der eigentlichen Schlange passiert, ziemlich unspektakulär. Also vielleicht hätten sie dann wirklich auf 11 drehen müssen, also komplett frei drehen müssen, oder ja, weiß ich auch nicht so ganz genau, was sie sonst hätten machen sollen, aber mich hat's hinten raus irgendwie verloren und dann dachte ich, nee, so ganz funktioniert's irgendwie nicht.
Ja, so geht's mir auch. Also der im zweiten Akt verliert sich das alles in so einem wirren Durcheinander, das sich dann stark ja auch auf so eine Nebenhandlung konzentriert, die einfach nirgendwo hinführt. Und dann merkst du halt die Schwächen, die sie versuchen zu überschreiben. Da gibt's Erklärungen für Ereignisse und völlig belanglose Wendungen. Ja, im dritten Akt, und da kommen wir dann dahin, da driftet der Film dann schon völlig ab, meiner Meinung nach. Und da drehen sie schon ein bisschen höher. Aber das ist halt der dritte Akt von drei. Und der ist zwar dann noch wieder unterhaltsam, weil sie es da wirklich auf die 12 auch schieben, aber es war halt vorher irgendwie dann schon so zäh. Und der ist nicht, der ist nicht doll genug, um die ganze Zeit witzig zu sein. Also die haben mir ziemlich viel Potenzial verschenkt, glaube ich. Eine straffere Struktur und ein bisschen Fokussierung, das hätte hier schon nicht geschadet. Die Stärke ist ganz klar Jack Black, Paul Rudd. Den nehme ich ab, dass sie einfach viel Spaß haben, hier diesen Quatsch zu machen. Mhm. Steve Zane ist auch ganz geil in seinen Szenen. Das ist auch schön durchgeballert. Und die beiden haben halt jede Menge, oder alle zusammen haben halt jede Menge absurde Situationen, die dann immer so ein kleines Highlight sind oder sowas.
Apropos absurde Situationen, was sagst du denn, Stichwort Pinkelszene?
Ja, wusste ich genau. Also ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen, lasst euch davon überraschen. Ja, es gibt schon ein paar Szenen, die bleiben dann auch, also solche Szenen zum Beispiel sind dann schon eher die, wo man sagen würde, oh, hättet ihr das die ganze Zeit gemacht? Also die ganze Zeit so, dann wäre er ein bisschen geiler. Der ist aber nicht schlecht, der ist unterhaltsam schlecht, aber nicht schlecht. Der ist okay, den kann man ja mal geguckt haben. Komödien gibt sowieso viel zu wenig im Kino und auch auf Streamern oftmals zu wenig. Hier ist eine, ist sie spitzenmäßig? Nö, ist sie nicht. Aber die reicht wahrscheinlich für so einen lauen Abend oder so, würde ich sagen. Was denn genau, dass du die Lüftchen pinke Szene da aussiehst.
Ja, aber komm, das war so absurd.
Und auch raus.
Ich dachte dann wirklich, weil die haben es ja auch immer weiter getrieben. So. Sie haben ja nicht irgendwann Schluss gemacht, sondern das ging ja immer weiter. Und irgendwann dachtest du so, ja, okay, jetzt seid ihr so weit drüber, dass es schon irgendwie lustig ist.
Ja. Das ist auch so, schaut das Original einfach auch nochmal. Weil das Original ist auch so schräg absurd. Nicht lustig absurd, aber unfreiwillig absurd, ne?
Plottwist, ich habe den noch nie gesehen.
Ach Mensch, das musst du mal machen. Das ist also wirklich, das ist einer von den schlechten Filmen, über die kann man sich dann hervorragend unterhalten und auch aufregen, wenn man will. Ja. Also der macht auch vieles nicht richtig. Ich meine, das hat J-Lo in der Hauptrolle, da fängt schon an zu stinken, ne? Ist halt einfach so. Und Eric Stolz ist auch, naja, aber wenn du ihn noch nie gesehen hast, dann schau den mal. Und vielleicht dann verstehst du vielleicht auch den einen oder anderen Gag oder Wing in diesem Film dann vielleicht noch ein bisschen besser.
Ja, gut, aber wahrscheinlich müsste ich dann, also der ist ja schon wieder raus aus dem Kopf. Also ich müsste jetzt sozusagen den alten schauen und den neuen dann nochmal. Das ergibt ja keinen Sinn.
Nee, wer will das?
Das ergibt keinen Sinn.
Wer will das?
Wer will das denn schon?
Niemand, ja.
Ja, aber ich habe mir auch während des Schauens schon gedacht, ich gucke ja immer, wie lange vorher Filme gehen und habe so gesehen, 100 Minuten, also klassischer Hollywood-Blockbuster, und ich finde, der hat sich sehr lang angefühlt.
Ja, das ist einer von denen, die 100 Minuten sind zu lang, das müssten 80 sein oder so.
Ja, und der kommt auch nicht so richtig in Fahrt dann. Nee, nach dem ersten Drittel passiert in der Mitte erstmal gefühlt nichts.
Ja, und das erste Drittel ist halt eben auch nicht besonders spannend. Es ist halt so, dass wir die Charaktere kennenlernen und dann, das ist unsere absurde Idee, wie überreden wir denn die Leute, wie kommen wir denn an Geld? Das ist dieses Come-Together-Ding. Und dann, wenn der eigentliche Film anfängt, hat's gleich eine Delle.
Wobei ich ja den ersten Akt, wie gesagt, noch, der hat mich auf jeden Fall irgendwie reingezogen. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie geht's weiter, was kommt jetzt? Und dann haben sie halt irgendwie vergessen, den Film mit dem Endteil zu verbinden.
Ja, genau. Ja.
Da fehlten dann Stücke wie am Ende bei der Anaconda.
Ja, genau. Und wenn du das Original noch nie gesehen hast, hast du ja nicht gesehen, wie John Voight zu Schaden kommt bei so einer Gummischlange. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Solltest du dir nicht entgehen lassen.
Ja, dann würde ich sagen, geht's los.
Gut, dann haben wir fertig.
Wir haben fertig.
Langt auch. Ich beende das jetzt hier mit dem.
Das ist hier heute völlig emotionslos. Ja. Wir sagen einfach.
Tschüss, ciao. Und goodbye. Nein! Ich wollte eine
Aber warum machst du so eine lange Pause?
Eine dramatische Pause. Weißt du, das Publikum an der Klippe halten.
Kunstpause. Ah, diese Künstler. Ja. Okay, nochmal.
Ja, wie soll ich das denn jetzt? Okay. Tschüss, ciao. Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Okay. Der eine oder andere möge denken, es ist übertrieben. Aber gut, wir nehmen das so hin.
Künstler. Das ist Kunst. Das ist, oder kann das weg? Ich weiß es nicht.
Das kann auf jeden Fall weg.
Definitiv. Ab in den Sondermüll. Ja. Tschüss. Tschö.